Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 30 bis 44. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Es ist öde hier, und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Das tägliche Brot. Die Frage nach dem Brot ist auch eine wichtige Zukunftsfrage für unsere Erde. Vor noch nicht allzu langer Zeit, vor 2008 war es, da gab es in einem Jahr über 30 Aufstände in verschiedenen Ländern aufgrund von fehlendem Brot, fehlenden Grundnahrungsmitteln. Hunger und Gewalt gehören zusammen. Wo Hunger ist, bricht schnell Gewalt aus. Und da, wo Gewalt und Krieg ist, da gibt es häufig auch Hunger. Es ist ein Teufelskreis. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2000 ein Millenniumsziel ausgerufen. Bis 2015 sollte der Hunger in der Welt halbiert werden. Von etwa 800 Millionen auf 400 Millionen. Jetzt im Jahr 2021 haben wir immer noch etwa 800 Millionen Hungernde. Es hat sich also nichts Grundlegendes geändert. Ein Problem, das wir irgendwie nicht in den Griff bekommen. Ich habe mal gelesen, Großbritannien werden jährlich über 3,5 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet. Das Containern in Deutschland ist verboten. Also wenn ein Supermarkt Lebensmittel wegwirft, dann darf man sich das nicht einfach nehmen. Das gilt als Diebstahl. In der Schweiz ist das anders. Solange man nicht gewaltsam auf ein fremdes Grundstück eindringt, darf man sich solche Lebensmittel holen. In Wien mit etwa 2 Millionen Einwohnern werden täglich so viele Brote vernichtet, womit 200.000 Menschen ernährt werden könnten. Eine wichtige Zukunftsfrage, die Frage nach dem Brot. Wir schwimmen darin und in anderen Ländern fehlt es. Es ist klar, wir brauchen Nahrung für unseren Körper. In unserem Land ist das keine große Frage, da haben wir genügend. Aber dennoch, auch wir in unserem Privathaushalt werfen ja immer wieder Lebensmittel weg. Was kann man denn eigentlich tun? Hier in Deutschland und die hungernden Staaten sind ja doch recht weit weg. Kann man überhaupt etwas tun? Ich möchte mal so 3 Gedanken Ihnen mitgeben. Ein erster Gedanke: eigene Gewohnheiten ändern. Das ist schon ein schwieriger Punkt, da gibt es viel Streit, was das genau heißt. Ich habe mal gelesen, 17 Millionen Hektar Land wird in Deutschland landwirtschaftlich genutzt. 10 Millionen von den 17 Millionen dienen allein dazu, Futter für Nutztiere zu produzieren. Also deutlich mehr als die Hälfte unserer landwirtschaftlichen Fläche werden für Nutztiere gebraucht. Nur 3% unserer Nutzfläche Da wird Obst, Gemüse, Kartoffeln angebaut. Das Obst, beim Obst verbraucht oder wird nur ein Fünftel in Deutschland gedeckt, vier Fünftel müssen importiert werden, Gemüse müssen zwei Drittel importiert werden. Für uns in einem reichen Land ist das alles kein Problem, aber die Situation, die wir in Deutschland haben, die sind in anderen Ländern ja auch, dass viele, viele landwirtschaftliche Flächen der armen Bevölkerung überhaupt nicht zugutekommen. Und vielleicht müssen wir auch hier im fernen Deutschland, wo es uns so gut geht, auch da etwas ändern. Vielleicht kann das heißen, dass wir weniger Fleisch essen oder was auch immer. Aber da dürfen wir auch drüber nachdenken, ob dieser Überfluss nicht auch dazu beiträgt, dass der Hunger nicht abnimmt. Gewohnheit sind eigentlich auch so drei Gs. Gewohnheiten ändern. Das Beste, was wir eigentlich machen können, ist Hilfsorganisationen durch Geld zu unterstützen. Als Student, da habe ich ja noch nichts verdient, da hatte ich so ein großes Plakat geschenkt bekommen, habe ich dann an die Wand gehängt. Und es war so ein Kalender. Für jeden Tag des Jahres stand da also eine Zahl. Und dann war da so eine kleine Tasche bei jedem Tag, wo man eine Münze reinstecken konnte. Und das fand ich eine ganz gute Idee, weil man dann einfach, eine Münze hat man ja immer irgendwie übrig. Und manchmal stören sie einen ja sogar, diese lästigen kleinen Münzen. Aber wenn man jetzt da in so eine kleine Tasche nur 50 Cent pro Tag reinstecken würde, dann hätte man schon 180 Euro etwa im Jahr. Damit könnten schon in einem armen Land mehreren Menschen sozusagen das Leben gerettet werden. Die Geldspende und das Gebet, drittens, für uns Christinnen und Christen etwas sehr Wichtiges. Im Vater unser beten wir es immer, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber wichtig ist, denke ich, auch, dass wir auch beten, das tägliche Brot gibt der Welt heute, nicht nur uns, sondern allen. Also eigene Gewohnheiten ändern, Geld spende, das Gebet. Aber trotz allem, der Hunger ist so eine große Sache, da ist man letztlich überfordert. So wie die Jünger damals auch überfordert waren. 5000 Männer, da waren sicherlich noch viele Frauen dabei und Kinder. Und dann hatte man 5 Brote und 2 Fische. Ja, das ist doch wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was wir tun können, ist letztlich aberwitzig wenig. Aber zumindest das Wenige können wir ja tun. Nun weist unser Text aber auch darauf hin, dass wir nicht nur Nahrung für unseren Körper brauchen, sondern auch Nahrung für unsere Seele. Etwas, was ja etwa bei diesen Corona-Maßnahmen meiner Meinung nach zu wenig beachtet wurde. Und die Folgen kann man jetzt in manchen Altersgruppen auch sehen. Wir brauchen seelische Nahrung. Die Jünger, die haben hart gearbeitet. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, jetzt braucht ihr Ruhe. Zieht euch an einen ruhigen Ort zurück. Das ist so der erste Punkt für seelische Nahrung, die in so einem Text erwähnt wird. Wir brauchen diese Ruhezeiten. Und Deutschland ist ja ein Land, das unglaublich hektisch, schnell geworden ist. Wo man schaffe muss und wo man ja nicht zu viel ausruhen darf. Eine sehr schnelllebige, moderne Zeit, umso wichtiger Ruhe. Diese Ruhezeiten, dass wir die haben, damit unsere Seele auftanken kann. Aber dann gibt es noch ein weiteres. Es ist ja erstaunlich, diese Menschen, die rennen Jesus immer irgendwie hinterher. Sie sehen, jetzt ist er da, schnell hin, da ist er, schnell hin. Und seltsamerweise haben die offensichtlich nichts zu essen dabei. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, denn damals, die Leute waren ja damals nicht dümmer als wir. Wenn wir eine Tageswanderung oder gar eine mehrtägige Wanderung, dann steckt man natürlich was zu essen ein und zu trinken. Die haben aber offensichtlich nichts dabei. Entweder sie sind schon so lange mit Jesus unterwegs, dass die Vorräte aufgebraucht sind, oder es sind eben Menschen, die haben einen so großen Hunger nach was anderem als das tägliche Brot, dass dieses andere diesen Gedanken an Essen und Trinken verdrängt hat. Diese Leute, sie wollen die Worte Gottes hören. Dahinter steckt die Sehnsucht nach einer heilvollen Botschaft, nach einer Veränderung, nach einer Erneuerung im Leben. Ein Leben, das vielleicht oder immer wieder auch in Schuld und Schicksal verstrickt ist. Und sie glauben, das bei Jesus zu finden. Und dieser Jesus, der sieht das und dann heißt es, es jammert ihn. Vom griechischen Originaltext kann man es noch drastischer übersetzen. Die Eingeweide dreht es ihm um. Dieser Jesus ist so voller Liebe, dass er selber Schmerzen hat, wenn er sieht, dass andere Schmerzen haben. Wenn er sieht, dass andere Menschen sich innerlich leer fühlen, dann tut ihm das weh. Er sieht, die Menschen brauchen seelische Nahrung. Und Jesus gibt ihnen die Worte Gottes. Er hält eine lange Predigt. Die 20-Minuten-Predigt ist nicht biblisch. Ja. In der Bibel sind sie eher länger. Aber keine Sorge, so lang wird es nicht. Aber es ist so, wo der Hunger nach Gottes Wort richtig da ist, da ist es auch nicht mehr entscheidend. Da guckt man nicht mehr nach der Uhr, 15 Minuten schon rum, dann hört er denn jetzt endlich mal auf. Sondern da will man, da ist man wie ein trockener Schwamm. Wir brauchen seelische Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Seelische Nahrung also, das heißt für Jesus Gottes Wort zu bekommen. Aber nun müssen die Jünger eingreifen. Der Jesus hört gar nicht mehr auf zu reden. Das wäre, wenn ich jetzt immer weiter rede und irgendwann ist 13, 14 Uhr und dann wird irgendwann denken, aha, jetzt muss er mal der Braten mit Spätzle dranhängen. Dann hört er den ins Maul. Irgendwann muss man mal eingreifen. Irgendwann muss einmal vorgehen. Der Kettel jetzt langt's. Und so machen es die Jünger auch. Es reicht. Die Gegend ist öde. Das heißt, es ist eine wüstenähnliche Steppengegend. Da kann man nicht mal geschwind ein paar Himbeeren pflücken oder einen Apfel oder Kirschen, was man bei uns ja dann finden würde zu der Jahreszeit. Zumindest Himbeeren und Kirschen. Aber Jesus lehnt ab. Man kann sich fragen, warum will er das eigentlich? Ist doch vernünftig. Ich denke, ein Grund ist, dass er nicht möchte, dass diese Gemeinschaft zerbricht. Also nicht deshalb, dass die Menschen sich nicht trennen. Menschen müssen sich immer wieder trennen, das ist so. Aber was würde es bedeuten, wenn die Menschen jetzt auseinandergehen? Dann geht der eine in die Stadt, der hat viel Geld, der setzt sich in die Gaststätte und hat sein Drei-Gänge-Menü, während der andere in dieselbe Stadt geht und irgendwo bettelt. Plötzlich sind diese ganzen Unterschiede zwischen den Menschen wieder da. Das, was durch Jesus plötzlich wegfällt. Alle, die um ihn rumstehen und sitzen, sind plötzlich diese ganzen sozialen Unterschiede, arm und reich, gesund, krank, wo wir immer so wertende Unterschiede machen, ist plötzlich weg. Und das würde sofort wieder in sich zusammenbrechen, wenn sie Jesus verlassen. Das möchte er nicht. Und das ist der dritte Punkt seelischer Nahrung. Wir brauchen auch echte Gemeinschaft. Unter Menschen, wo man sich aber nicht klein fühlt, wo man denkt, ha, ich bin eigentlich nur so am Rande, ich kann eigentlich nicht mithalten, ist ja nett, dass ich dabei sein darf, aber ich gehöre eigentlich nicht wirklich dazu. Das sind diese drei Dinge, Ruhezeiten, die Worte Gottes und eine echte Gemeinschaft. Und Jesus sagt nun gebt ihr ihnen zu essen. Letztlich ist es bei der seelischen Nahrung auch. Es gibt so viele seelische Nöte, Probleme. Das ist letztlich wie der Hunger in der Welt. Man kommt dagegen gar nicht an. Man kann irgendwo anfangen und einem Menschen helfen und dann kommt wieder der nächste Mensch, der auch wieder Probleme hat. Es ist letztlich auch wie mit dem Brot. Es sind nur 5 Brot und 2 Fische da. Das gilt für den Körper wie für die Seele. Es braucht also noch etwas anderes. Wir brauchen körperliche und seelische Nahrung, aber unsere Möglichkeiten, es allen zu geben, sind sehr begrenzt. Und so brauchen wir noch etwas Drittens. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir brauchen den Segen Gottes und wir brauchen diesen Mittler zwischen Gott und uns Menschen, diesen Jesus. Sonst können wir weder das tägliche Brot geben, noch das Brot, das unsere Seele braucht. Und diese Hilfe, die hat es immer wieder gegeben. Dass Menschen in einer Notlage plötzlich Hilfe erfahren haben. Die Geschichte aus dem Alten Testament von der Witwe, zu der Elia kommt, ist ein Beispiel dafür. Oder im Neuen Testament die Witwe im Tempel, die ihr letztes Geldstückchen in die Opferkasten wirft. Und die sagt, es wird reichen, denn ich habe ja Gott. Vielleicht haben sie es auch schon mal erlebt, dass sie plötzlich ganz unerwartet Kraft bekommen haben, wo sie nicht mehr damit gerechnet haben. Von meiner Urgroßmutter wird berichtet, dass sie einmal in die Situation kam, es waren ja früher noch andere Zeiten hier in unserem Land, dass sie nichts mehr zu essen hatte und auch kein Geld mehr, was zu kaufen. Und dann hat sie gebetet und wenig später klopfte es an die Tür und jemand kam vorbei und gab ihr Geld in die Hand und sagte, ich hatte irgendwie den Eindruck, das müsste ich ihnen geben. Solche Erfahrungen gibt es, dass Menschen in der Not diese Hilfe Gottes erfahren. In unserer Geschichte werden die 5000 Menschen satt. Vorher betet Jesus, dankt, vermutlich mit den Worten, gepriesen seist du Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde lässest hervorgehen. Aber natürlich wissen wir, es kommt nicht immer diese Hilfe. Es gibt auch Notlagen, wo sich zumindest im irdischen Leben nichts ändert. Und deshalb ist wichtig, dass wir Christen auch nie diese große Zukunftsverheißung, die Gott uns gibt, aus den Augen verliert. Auch wenn manche sagen, das ist doch bloß Vertröstung aufs Jenseits. Das darf es natürlich nicht sein, aber wir dürfen es auch nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen auf die Zukunft blicken, die uns Gott verheißen hat. Und diese Zukunft wird in dieser Geschichte ganz versteckt angedeutet. Da wird nämlich plötzlich gesagt, sie setzten sich ins grüne Gras. Vorher heißt es noch, die Gegend ist öde, wüstenähnlich und plötzlich ist das Gras so grün wie hier. So ein kleiner Hinweis, dass wir hier auch ein paradiesisches Bild vor uns haben. Dass wir einmal, so wie Gott, also Jesus gesagt hat, dass er einmal wieder vom Gewächs des Weinstocks im Reich Gottes trinken wird. Dass er in seinen Gleichnissen immer wieder das ewige Leben mit einem Festmahl verglichen hat. Mit einem fröhlichen Fest, wo auch gegessen und getrunken wird. Dass wir einmal also Brot essen mit Jesus im himmlischen Paradies. Und das ist eine gewaltige Hoffnung. Und die dürfen wir auch an Menschen weitergeben, wo vielleicht irdisch keine Hilfe kommt. Wir dürfen sie trotzdem weitergeben, am Krankenbett, am Sterbebett, bei hungernden Menschen, ob körperlich oder seelisch, bei einem Verzweifelten, dass diese Welt und dieses Leben nicht alles ist. Dass da dieser Jesus ist, der sein Leben gegeben hat, und dass er uns satt machen möchte, in jeglicher Hinsicht. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Amen.